Gnade und Frieden sei mit euch, von Gott, unserem Vater und Jesus Christus, dem Herrn. Ich grüße euch ganz herzlich zu einem sehr sonnigen Sonntag hier in der Christuskirche und natürlich auch an den Bildschirmen und sonstigen Endgeräten, wo auch immer ihr euch auf der Welt befinden mögt. Hier seid ihr mitten unter uns. Genauso begrüße ich Jed Harris und sein Sohn Joshua. Jed wird uns heute die Predigt halten und ist dazu, oder die beiden sind dazu extra aus Hamburg angereist. Wir freuen uns darauf. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ihr habt schon das Bibelwort gelesen, was uns durch die nächste Woche begleiten mag. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und mit diesem Gedanken werden wir gleich unser erstes Lied singen und musikalisch im Gottesdienst ankommen. Tageserwachen, ein neuer Morgen. Wir finden das im Gesangbuch unter der Nummer 618 und wir singen die Strophen 1 bis 3.
Tages
Die alttestamentliche Lesung, die auch gleichzeitig, ich denke mal, große Teile des Predigttextes beinhaltet, finden wir in der zweiten Chronik im Kapitel 5, sind die Verse 2 bis 14. Salomo bringt die Bundeslade in den Tempel. Salomo plante eine Versammlung in Jerusalem. Die Ältesten Israels sollten kommen, dazu alle Stammesführer und Familienoberhäupter. Er wollte nämlich die Bundeslade des Herrn heraufholen. Sie war noch in der Stadt Davids, das ist Zion. Und alle Israeliten versammelten sich zu einem Fest beim König in Jerusalem. Das war im 7. Monat. Alle Ältesten Israels kamen. Die Leviten trugen die Lade des Herrn. Sie trugen die Lade, das Zelt der Begegnung und alle heiligen Geräte aus dem Zelt. Es waren die Priester aus dem Stamm Levi, die alles wegtrugen. König Salomo und die Israeliten, die zusammengekommen waren, versammelten sich vor der Lade. Dort brachten sie Schafe und Rinder als Opfer dar. Es waren so viele, dass man sie nicht zählen konnte. So brachten die Priester die Bundeslade des Herrn an ihren Bestimmungsort. Sie kam in den hinteren Raum des Tempels, ins Allerheiligste, unter die Flügel der Cherubim. Die Cherubim breiteten ihre Flügel über den Ort, an dem die Lade stand. So bedeckten sie die Lade und ihre Stangen von oben. Doch die Stangen waren so lang, dass ihre Enden aus dem Allerheiligsten herausragten. Im Tempel konnte man sie sehen, aber nicht außerhalb. Bis zum heutigen Tag sind sie da. In der Lade befand sich nichts, außer den beiden Tafeln, die Mose am Horeb hineingelegt hatte. Es waren die Tafeln des Bundes, den der Herr mit den Israeliten geschlossen hatte, damals, als sie Ägypten verlassen hatten. Gottes Herrlichkeit erscheint in einer Wolke. Alle Priester, die sich eingefunden hatten, reinigten sich im Heiligtum. Sie achteten nicht einmal darauf, zu welcher Abteilung sie gehörten. Dann verließen sie das Heiligtum. Alle Sänger von den Leviten waren in feines Leinen gekleidet. Asaf, Heman, Jeduhun, ihre Söhne und ihre Brüder. Mit Zimbeln, Harfen und Leiern standen sie östlich vom Altar. Bei ihnen waren 120 Priester, die Trompeten bliesen. Die Trompeter und Sänger musizierten mit einer Stimme. Sie lobten und dankten dem Herrn. Sie vereinten Trompeten, Zimbeln und alle Instrumente zu einem Lobgesang für den Herrn. Ja, er ist gut. Für immer bleibt seine Güte bestehen. Im gleichen Moment erfüllte eine Wolke das Haus des Herrn. Solange diese Wolke da war, konnten die Priester nicht hineingehen und Dienst tun, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte den Tempel. Wir kommen jetzt zu unserem nächsten Lied. Lobe den Herrn, meine Seele. Es steht im Gesangbuch unter der Nummer 15 und wir singen die Strophen 1 bis 4. 15, 1 bis 4.
Und
Ja, ihr Lieben, wir haben eben gesungen, lobe den Herrn, und nun wollen wir den Herrn loben, und zwar im Gebet, und wem es möglich ist, den bitte ich dazu, sich zu erheben. Guter und barmherziger Gott, vor wenigen Tagen haben wir hier in der Gemeinde am Gründonnerstag gemeinsam Abendmahl gefeiert. Am Karfreitag gedachten wir des Kreuzestodes unseres Herrn Jesus Christus samt seiner Liebestat für uns, und vor einer Woche grüßten wir uns am Ostersonntag mit den uralten Worten: Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Wir danken dir, Vater, dass wir das Osterfest in Ruhe und Frieden feiern konnten. Doch unser Friede ist nur ein kleines Licht, das in einer Welt voll Krieg, Hass und Gewalt leuchtet. Vielen Menschen war und wird vielleicht ein friedvolles Osterfest nicht möglich sein. Dennoch erfüllt uns die Auferstehung Jesu Christi mit der lebendigen Hoffnung, dass dein Licht unser kleines Friedenslicht in die Welt trägt. Mit der lebendigen Hoffnung, dass deine Kraft Krieg, Hass und Gewalt ein Ende bereitet. Mit der lebendigen Hoffnung, dass die Menschen von deiner Liebe erfüllt handeln, damit deine Liebe in uns zum Ziel kommen wird. Und mit der lebendigen Hoffnung, dass dein Frieden die Welt umhüllen wird. Amen. Wir nehmen die Plätze wieder ein. Ein Impuls für die Kinder. Wir sind zwar viele Kinder Gottes, die hier versammelt sind, aber alle doch irgendwie gereifteren Alters. Darum kommen wir jetzt gleich zur neutestamentlichen Lesung. Sie steht im Lukas-Evangelium. Im Kapitel 19 sind die Verse 37 bis 40. Der Einzug Jesu in Jerusalem. So kam Jesus zu der Stelle, wo der Weg vom Ölberg nach Jerusalem hinabführt. Da brach die ganze Schar der Jüngerinnen und Jünger in lautem Jubel aus. Sie lobten Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Sie riefen: Gesegnet ist der Herr, der im Namen des Herrn kommt. Gesegnet ist der König, der im Namen des Herrn kommt. Friede herrscht im Himmel und Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe. Es waren auch einige Pharisäer unter der Volksmenge. Die riefen ihm zu: Lehrer, bring doch deine Jünger zur Vernunft. Jesus antwortete ihnen: Das sage ich euch. Wenn sie schweigen, dann werden die Steine schreien. Amen. Wir kommen nun zu unserem nächsten Lied. Lieber Kai, du bewegst dich schon in Richtung Musiknotenständer. Mein Mund besinge tausendfach. Und das ist so ein schönes Lied, dass wir alle 7 Strophen singen werden. Es ist im Gesangbuch unter der Nummer 1 zu finden, die Strophen 1 bis 7.
Liebe Gemeinde, liebe Geschwister in Christus und liebe Freunde. Gott hat uns einen freien Willen gegeben. Um Douglas Adams etwas umzuschreiben, das hat viele Menschen sehr verärgert und wurde allgemein als Fehlentscheidung angesehen. Aber Spaß beiseite. In der Bibel wird häufig von Menschen etwas gemacht und entschieden, was nicht genau das ist, was richtig zu sein scheint. Auch von großen, wichtigen Menschen. Das erste Beispiel, das mir dafür einfällt, ist mit Israels König. Gott hatte sein Volk ohne König geschaffen und leben lassen. Aber die Israeliten wollten so sein wie die anderen Völker. Sie wollten einen König haben. An der Stelle denke ich immer an die vielen Sprüche, die Kinder und Jugendlichen von den Eltern hören. Zum Beispiel, wenn deine Freunde alle vom Dach runterspringen würden, würdest du das auch tun? Aber Gott sagte, na gut, wenn ihr es so wollt. Allerdings, wenn man das Ergebnis des ersten Königs Saul sieht, muss man auch sagen, das war nicht gut. Aber Gott hörte auf die freie Wille der Menschen. Nach König Saul kam König David, der große Krieger war und viel Territorium für die Israeliten erobern konnte. Er liebte Gott und betete viel. König David wollte einen wunderbaren Tempel für ihn bauen, aber Gott hatte ihn nicht darum gebeten. Und Gottes Reaktion auf diesen Wunsch von König David war, na gut, aber nicht du solltest einen Tempel für mich bauen, denn du bist Krieger und deine Hände sind blutig. Lass deinen Sohn Salomo den Tempel bauen. Noch ein Beispiel vom freien Willen, der nicht unbedingt Gottes Wille war. Aber Gott spielte wieder mit. Und als Salomo König wurde, hat er den Tempel gebaut. Es war ein Mammutprojekt, das unglaublich detailreich beschrieben wird. Ein Projekt. Was ist ein Projekt? Ein Projekt ist ein zielgerichtetes, einmaliges Vorhaben, das aus einem Satz von abgestimmten, gesteuerten Tätigkeiten besteht und durchgeführt werden kann, um unter Berücksichtigung von Vorgaben wie etwa Zeit, Ressourcen und Qualität ein Ziel zu erreichen. Also, ein Projekt hat ein Ziel, hat mehrere Personen dabei, hat einen klaren Start- und Endpunkt. Mit der Definition sind Projekte nicht nur beruflich, sondern können auch in der Freizeit oder mit der Familie sein. Geschirrspülen zum Beispiel könnte man als Projekt sehen. Man will alles sauber haben. Jemand spült, jemand trocknet ab. Man fängt nach dem Essen an und hört auf, wenn alles in den Schränken ist. Wäsche waschen lassen könnte auch so etwas sein, wenn mehrere Personen beteiligt sind. Aber auch ein Kaffee trinken mit den Eltern, die Teilnahme an einem großen Lauf, eine Bildungsreise zu einer fremden Stadt. Projekte gibt es überall in unserem Leben, wenn wir uns Ziele setzen. Kennt sich vielleicht jemand hier mit Projektmanagement aus? Hat irgendjemand was damit? Das habe ich mir fast gedacht. Ich habe schon viele Projekte geleitet und begleitet in meinem Leben. Aber meine Frau ist die Expertin für Projektmanagement bei uns zu Hause, weil sie es in ihrer Ausbildung gelernt hat. Von ihr erfuhr ich zum Beispiel, dass es zwei Zeitpunkte gibt, die durch ein besonderes Ereignis festgehalten werden und immer zum Projekt dazugehören sollten. Ich entschuldige mich jetzt schon für die Anglizismen, aber mir wird versichert, dass diese nun auch die deutschen Begriffe sind. Am Anfang gibt es immer ein Kick-off-Meeting, wo sich alle an einen Tisch setzen. So stellt man sicher, dass alle auf dem gleichen Blatt sind und alle Fragen beantwortet sind. Und am Ende gibt es immer ein Abschlussfeier, die man neudeutsch Touchdown Party nennt. Dort freut man sich über seinen gemeinsamen Erfolg, aber man prüft gleichzeitig, dass alles wirklich fertiggestellt wurde und nichts offen bleibt. Natürlich passiert die ganze Arbeit zwischen dem Kickoff-Meeting und der Touchdown-Party. Aber diese Schritte, der erste und der letzte, sind bedeutend genug, dass sie explizit beim Kurs zu Projektmanagement betont werden. Denken wir einen Moment darüber nach, wie wir selber mit dem Anfang und dem Ende eines wichtigen Projektes umgehen. Und jetzt will ich irgendwas tun, was ich von Thomas Lessmann hier in der Gemeinde kennengelernt habe. Wir machen eine kleine musikalische Pause. Und dabei denken wir an folgende Fragen. Was ist unser Ziel? Wie wissen wir, dass wir das Ziel erreicht haben? Wie garantieren wir, dass alle zusammenarbeiten? Während wir darüber nachdenken, hören wir ein Stück, das Martin für uns rausgesucht hat. Vielen Dank, Martin. Ich hoffe, alle konnten ein bisschen an ein Projekt denken und an Ziele und an Zusammenarbeit. Ich behaupte mal, dass man unsere heutigen Lesungen als zwei Projekte betrachten könnte. Jeweils eine Touchdown-Party, ganz klar, oder? Lass uns noch auf diese Texte gucken. In unserem Predigttext geht es um die Einweihung des Salomonischen Tempels. Ich muss mich hier outen. Ich habe schon mein ganzes Leben lang eine besondere Verbindung zum König Salomo, weil ich nach Salomo genannt war, bin. Jedediah ist ein Spitzname für den König Salomo und bedeutet Beliebter Gottes. So kam ich zu meinem Namen. Der Salomonische Tempel fand ich auch immer wunderbar interessant und so groß und so prunkvoll und so fantastisch. Und insofern, heute darüber zu sprechen, ist auch interessant. Aber ich finde es falsch, an der Stelle so in die Details reinzugehen, was alles zu dem Tempel dazugehört. Als der Tempel fertig gebaut wird, dann bringt Salomo alle wertvolle Gegenstände in die Schatzkammern des Tempels, die sein Vater David Gott geweiht hatte. Wie gesagt, David wollte den Tempel eigentlich selber bauen und Gott hat es ihm verboten. Gott sagte, das macht dein Sohn. Er ist kein Krieger. Er soll das tun. Dann bestellt Salomo die führenden Männer von Israel, um dabei zu sein, wenn die Bundeslade des Herrn aus Jerusalem auf dem Berg Zion zum Tempel gebracht wird. Und sie kommen natürlich. Es ist der große Abschluss zum Bau des unvorstellbaren Tempels zum Herrn. Es werden unzählige Rinder und Schafe geopfert und natürlich auch gegessen. Die Bundeslade wird an die richtige Stelle in den hinteren Raum des Tempels gebracht. Alle Priester reinigen sich rituell. Dann gibt es auch noch die levitischen Musiker, in feinem weißen Leinen gekleidet, Sänger, aber auch mit Zimbeln, Harfen, Lauten und Trompeten. Sie singen zusammen das Lied, der Herr ist gütig, seine Gnade hört niemals auf. Und zu diesem Lied wird der Tempel eingeweiht. Ja, das ist eine Touchdown-Party. Mit Musik im großen Stil. Alles wird geprüft, getestet und feierlich eingeweiht. Und Gott selber nimmt das Projekt ab. Gott selber nimmt das Projekt ab, denn als die Priester rausgehen, kommt eine Wolke auf den Tempel herunter. Die Herrlichkeit Gottes, steht da, füllt den Tempel so sehr aus, dass die Priester gar nicht mehr hinein können, um ihren Dienst zu tun. Also, der Bauherr, der Herr und Bauherr als Abnehmer des Projektes. Das nenne ich mal Projektabschluss. Man könnte noch auf viele Details zum Tempel, zum Bau oder zu der Bedeutung dessen eingehen. Aber ich möchte lieber mit euch auf die Geschichte aus dem Neuen Testament schauen. Denn ich glaube, sie hat uns in Zusammenhang mit dem Text aus 2. Chroniken und mit dieser Idee vom Projekt etwas zu sagen. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Es gibt eine ganze Menge von Jüngern, die ihn begleiten und bestaunen. Sie erwarten, dass Jesus wie ein König in die Stadt zieht, die Römer vertreibt und das Volk regiert. Jesus-Anhänger denken, dass der endgültige Sieg unmittelbar bevorsteht. Sie sind auch auf eine Touchdown-Party vorbereitet. Sie rufen laut die Begrüßung des Passachpilgers heraus. Gepriesen sei der, der im Auftrag des Herrn kommt. Gott hat Frieden mit uns geschlossen. Lob und Ehre sei Gott hoch im Himmel. Allerdings fügen sie noch ein kleines Wörtchen hinzu. König. Gepriesen sei der König, der im Auftrag des Herrn kommt. Einige Pharisäer sind allerdings ganz klar nicht auf dem gleichen Blatt. Sie sagen: Lehrer, verbiete das deinen Jüngern. Das klingt nicht nach Touchdown-Party. Sie wollen vielmehr den Aufstand, den Jesus anstiftet, diese Revolution gegen das herrschende System, beenden. Deren Lebensaufgabe ist es, alles so am Laufen zu halten wie bisher. Jesus macht es klar, obwohl weder die Jünger noch die Pharisäer es verstehen wollen oder können. Der eigentliche Plan ist eine ganz andere. Ich glaube, die heutige Geschichte ist vielmehr das Kick-off-Meeting für das Projekt Hinrichtung, den Tod überwinden und die Menschheit retten. Jesus versucht hier, die Pharisäer auf das richtige Blatt zu bringen, indem er ihnen sagt, dass für ihn gesungen werden muss. Und wenn sie es den Jüngern verbieten würden, dann würden das die Steine am Wegesrand übernehmen. Es klingt nach einer großen Prophezeiung. Die Jünger muss er auch noch auf das richtige Blatt bringen. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Das kommt später. Und dauert trotz seiner Ankündigung bis nach seiner Auferstehung. Hier rückt er die Erwartungen der Pharisäer zurecht. So muss es sein. Ein König kommt tatsächlich. Lasse die Menschen das feiern. Er weiß, dass er eigentlich mit dem Kickoff eines ganz anderen Projektes beschäftigt ist. Die Touchdown-Party für das Projekt ist anschließend nicht so groß, wie man es erwarten würde. Es ist für die Menschen extrem schwer nachzuvollziehen, dass Jesus in seinem Leben all das vollbrachte, was er wollte. Er wurde nicht halbfertig. Er hat nicht etwas vergessen. Er wurde fertig. Nun sind wir allerdings dran, danach zu leben. Das ist eigentlich sein Plan gewesen, dass wir sein Königreich hier auf Erden mit Leben füllen. Amen. Jetzt singen wir das Lied 224, Christ der Herr ist auferstanden.
Christ, der Herr ist auferstanden.
möchte jetzt mit euch beten und bitte alle, die es können, aufzustehen. Ewiger Vater der Menschheit, bitte höre unsere Gebetsanliegen heute. Hilf diesen uns lieben Menschen und auch uns mit diesen schweren Situationen. Wir danken dir, dass wir uns heute in deinem Namen treffen können. Wir danken dir für das Leben, das du uns geschenkt hast, für das Universum, das du erschaffen hast, für die Erde, ihre Schönheit und Pracht, in der wir leben. Hilf uns beim Kickoff-Meeting gut aufzupassen und uns einzubringen. Gib uns die Kraft, an die verschiedenen Projekte mitarbeiten. Und prüfe mit uns, wenn die Zeit für die Touchdown-Party kommt. Lasse uns nach Angemessenheit mit unseren Mitmenschen streben, indem wir unsere Erwartungen mit Liebe mildern. Lass deinen Glanz in uns selbst reflektieren, zum Wohle derer in unserem Umfeld. Wir bitten dich um Hilfe und Gnade für unsere Liebsten, aber auch für diejenigen, die wir noch nicht lieben gelernt haben. Für unsere Kranken, für jene, denen das Glück fehlt, für jene, die sich auf ihren weltlichen Abschied vorbereiten müssen. Wir bitten um Frieden und Sicherheit in der Welt und Stärke für die, denen etwas davon fehlt. Im Iran, in Palästina, überall, wo sich deine Kinder sammeln, Herr. So beten wir nun, wie uns Jesus Christus gelehrt hat, jeder gern in seiner eigenen Sprache. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir setzen uns jetzt wieder und sammeln unsere Kollekte ein zu dem Lied Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, Nummer 488.
Thank you.
stehen wir bitte noch einmal auf, um uns unter den Segen Gottes zu stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.